Okay, ja, wenn die mich kennen, kenne ich es auch. Klicke ich einfach mal dieses Okay an. Ja. Und ja, ansonsten sind es eigentlich doch mehr Leute, die ich aus dem Sportverein kenne oder sonstiges aus dem täglichen Leben. Wobei ich sagen muss, sind also auch Bekannte aus der Grundschule haben mich angefunden, also mich gefunden oder alte Freunde, Bekannten. Ja, durchweg unterschiedlich.
Und der Hauptgrund, dass du dich da registriert hast, ist das jetzt einfach mal deine persönliche Neugier gewesen? Oder war das jetzt eher das Gefühl, dass du sonst was verpasst, wenn du dich da
Nö,
nicht
also es
registriert?
war für mich ein Test gewesen, ich gesagt habe, ich gucke einfach mal, wie schnell so ein Netzwerk gespannt wird, wie schnell die Leute mich finden.
Also einfach ein Test und jetzt bist du begeistert davon und wirst weiterhin drin
Begeistert weiß
bleiben.
ich nicht. Also ich versuche so wenig wie möglich Informationen freizugeben. Also da kann man Beziehungsstatus eintragen und sonstiges oder Sachen über sich selber. Das habe ich kaum gepflegt. Also da habe ich einfach nur gesagt, nee, sorry, mache ich nicht. Ich habe auch kein Foto von mir drin. Ich habe so ein Icon drin von einer Schallplanette von Stasi 2.0 mit dem Spruch drauf, Social Bookmarking für deutsche Sicherheitsinstitutionen. Jetzt mit ausführlicher History aller Bundesbürger. Also ein bisschen provokativ auch, dass die Leute, wenn sie mich sehen vom Bild her, sagen, also mal zum Nachdenken kommen, ja.
Gut, aber es ist, war das Geburtsdatum, war das eine Pflichtangabe oder?
Das weiß ich nicht, ich habe es auf jeden Fall freigegeben.
Aber es ist auch schon interessant, wie viele Leute einen da finden, wenn man nur diese wenigen Angaben macht.
Genau, also aufgrund vom Namen und Geburtsdatum und wo du halt mal früher gewohnt hast, ist unglaublich, wie viele Leute dich dann kennen. Ist klar, dass dann irgendwelche Gruppen sind, also mein Sportverein hat also eine Gruppe für sich, wo also dann die ganzen Leute drin sind und ist klar, dass dann die Leute dann, wenn du in der Gruppe drin bist, dann natürlich dann jeder drauf kommt auf dein Bild und sagt, ja, den klicke ich an, den kenne ich. Ja. Und ja, was ich erschreckend finde, ist die Bilder, die da drin sind. Weil es sind doch ja, grausame Bilder, Partybilder. Ich sehe bei einigen Leuten, dass die alle 2 Tage Bilder wechseln. Also wenn da eine Statistik führt, oh je, oh je. Da kann man ganz schön Aussagen treffen, ja.
Bilder ist noch ein gutes Stichwort. Wir haben ja eben gehört, in StudiVZ gibt es ein Bilderbuch oder ein Fotobuch. Gibt es sowas Ähnliches auch?
Ja, ich glaube, es gibt auch ein Fotoalbum bei Wer kennt wen. Und frag mich, ich glaube, bei ein oder zwei Freunden habe ich gesehen, dass sie die ganzen Kinderbilder da drin haben, Nachwuchs, sonstiges. Also ich will gar nicht drüber nachdenken, was da drin ist, ja.
Kann man dann auch irgendwie sagen, hey, auf diesem Bild ist die Person oder ist es einfach nur, dass das Foto zu sehen ist?
Ich glaube, dass du die Bilder auch einzeln kommentieren kannst, dass du sagen kannst, ja, ich bin die Mama und das sind meine 2 Söhne und ja, das ist der böse Papa. Also es ist halt auch irgendwie, du kannst halt, hast ein Gästebuch mit dabei und die Leute können dir irgendwie ins Gästebuch reinschreiben. Ganz witzig für uns als Informatiker, dass da sehr viel mit ASCII-Art gearbeitet wird, dass die Leute irgendwie Küsse, Blumen, Herzchen hinterlassen. Ja, die sind alle sehr ASCII-artlastig. Aber ansonsten, ja, also ich mach sowas nicht.
Ja, wo ich eigentlich eher drauf raus wollte, war so die Frage, wenn ich jetzt auf einem Foto drauf bin, ich jetzt auch einen Account habe, kann ich dann quasi über das Foto gefunden werden? Also ich meine, das Foto habe ich selber nicht hochgeladen, das ist jetzt ein Partyfoto, was irgendjemand anderes gemacht hat, aber der hat die Person gesehen, hey, da ist doch der Risk-Taker auch drauf und dann mappe ich doch mal den Account zu dem Foto.
Das könnte sein, weiß ich nicht. Also der Bezug von dem Bild ist einfach eine Textbeschreibung. Wenn derjenige natürlich mehr reinschreibt, dann würde es natürlich dann auch als Information reichen, um dich dann zu finden, ja. Weil du hast ja dann einen Namensbezug und würdest dann auf den Namen gehen und würdest dann eben suchen und dann würdest du den finden.
Ja, okay, das ist dann schon mal ein eindeutiges Indiz, um wie quasi andere Leute Wahrheiten über einen selbst verbreiten können.
Genau, ja. Gut, und dann, was du halt noch in diesem Werk in Wien machen kannst, ist halt eben Gruppen bilden. Das heißt, du schließt dich dann zu Gruppen zusammen. Also wir hatten ja für die Meta-Ramein-Chaos-Days, habe ich dann auch getestet, habe ich dann die Gruppe angelegt, Meta-Ramein-Chaos-Days. Bin in die Gruppe AK-Vorrat rein, habe dann gesagt, okay, AK-Vorratsdatenspeicherung, die sind Mitorganisatoren der Meta-Ramein-Chaos-Days. Schreibe ich da mal diesen Event-Highlight rein. Und ja, da gibt's, weiß ich, gibt andere Gruppen. Eine Gruppe, die wollen Wer kennt wen sprengen. Die Gruppe heißt sinngemäß irgendwie klick hier rein, wenn du Mitglied von Werk Entwenen bist, damit wir wissen, wie viele insgesamt dabei sind. Die wollten also irgendwie so eine Statistik führen, wie viele Mitglieder sind insgesamt bei Werk Entwenen drin. Ja, und dann
noch mal kurz zurück darüber. Zu deinem Sportverein. Die Leute, die da drin sind, kanntest du die alle vorher? Oder gab es da irgendwelche Leute, die du nicht kennst, die du jetzt quasi über das Portal kennengelernt hast?
Ja, also ich bin dem Sportverein bekannt und die meisten kenne ich da schon. Ja.
Okay, und gibt es da irgendwelche Leute, die nicht drin sind, die du im Real Life kennst, aber die in dem Portal jetzt nicht drin sind?
Naja, also die Liste ist noch nicht komplett. Also es kommen aber immer wieder neue Leute hinzu, wo du merkst, die sind auch wieder eingeladen worden. Es gibt anscheinend so einen Sport, dass man dann entsprechend Leute da in dieses Portal mit hineinzieht. Dann kriegt man extra Punkte oder einen extra Status oder ein extra Highlight, keine Ahnung. Und dementsprechend sind da Leute dabei, die ständig Leute anfragen von wegen, ja, du musst unbedingt rein, ich kenne dich und du musst in diesen Social-Plattformen musst du mitarbeiten, ja, mit reinkommen.
Okay, wie viel Prozent ungefähr sind denn da noch nicht drin von deinem Sportverein?
Ja, der Sportverein ist groß, aber ich denke mal so, die Leute, die in dem sozialen Umfeld von mir drin sind, sind schon so 60% drin.
60%, ja gut, das sind dann doch noch nicht ganz so viele.
Ja, also die Gruppe ist relativ groß in dem Werk Entwenen. Also dieser kleine Ort in Hanau, dieser kleine Stadtteil ist schon ganz gut vertreten, glaube ich.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr erschreckend, dass jetzt die sozialen Netzwerke auch in weitere Bögen schlagen. Also jetzt nicht nur StudiVZ oder SchülerVZ, sondern jetzt werden auch quasi Leute allein zusammengerottet, die sich mal gesehen haben.
Genau. Ich meine, das Entscheidende ist ja da drin, dass du mehr oder weniger so Datenfelder hast, was du eintragen kannst. Zum Beispiel bei persönlichen, über mich zum Beispiel, kannst du Daten eingeben. Wenn ich jetzt über meine 60 Leute einfach mal so eine Historie führe und mir das jeden Tag rausschreibe, was derjenige über sich preisgibt und das über einen längeren Zeitraum von 1-2 Jahre sammle, da kann ich schon über denjenigen sehr, sehr viel rausfinden. Das ist wie Tagebuch. Also meine, wenn er jetzt nicht nach einem halben Jahr, wenn er meint, er müsste seinen Text ändern und stellt sich auf einmal anders dar, dann kann ich schon Aussagen treffen. Und da sehe ich die Gefahr bei solchen Plattformen. Und deswegen mag ich solche Plattformen nicht. Also ich werde nichts aktualisieren in meinen Daten.
Ja, dann Goffer, schönen Dank für deinen Anruf. Und ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass wir jetzt keine Werbung für WKW gemacht haben, sondern eher mal festgestellt haben, welche Probleme da mit vorhanden sind.
Genau. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei eurer Sendung.
Danke, danke. Und ich denke mal, wir spielen jetzt noch einen Song und danach geht's quasi fließend weiter zu einem weiteren Abschnitt des Medienradars von heute Morgen. Oh,
Das Internet vergisst nichts. Vor allem nicht, wenn man online persönliche Daten von sich selbst preisgibt. Was ist mit Ihnen? Haben Sie schon einmal persönliche Daten im Internet preisgegeben? Ihren Vor- oder Nachnamen vielleicht? Hobbys, Geburtstag oder vielleicht Ihre Körbchengröße? Na dann schauen Sie mal auf der Internetseite jasni.de vorbei. Geben Sie hier einfach mal Ihren vollständigen Namen ein. Dieses Internetportal hilft Ihnen dabei, Persönliches über Personen zu finden. Oder auch Personen, die Sie persönlich kennen. Naja, wie rum auch immer, die meisten wundert das sowieso nicht mehr. Preisgeben von persönlichen Daten im Internet ist seit einigen Jahren gang und gäbe. Vor allem das Erstellen eigener Profilseiten ist bei jungen Menschen sehr beliebt. Aktualisiert werden diese persönlichen Profilseiten jeden Tag. Schließlich muss die Welt ja auch wissen, was heute so wieder alles passiert ist. Angefangen hat das Ganze um die Jahrtausendwende. In Deutschland war das Internetportal U-Boot recht angesagt und auch erfolgreich. Ein Treffpunkt für junge Leute mit Spaß an der Kommunikation, wie die Seitenbetreiber propagieren. Die Zielgruppe sind junge Leute, die sich auf ihren Profilseiten selber darstellen sollen. Die meisten haben sich hinter falschen Namen oder fantasievollen Bildern versteckt. Dieses Konzept hat funktioniert. Heute verbucht das Internetportal U-Boot ca. 5 Millionen Mitglieder. Doch hinter falschen Namen und Bildern verstecken war dann für viele doch nicht mehr das Wahre. Man wurde ja auch älter und hat sich dann anderweitig orientiert. Sogenannte Internet-Flirt-Seiten wurden populär, gezielt ausgerichtet auf Partnersuche. Aber hier waren viele männliche Jugendliche nur auf das eine aus. Und noch dazu waren da viele unseriöse Zeitgenossen unterwegs. Daher flachte diese Art der weniger seriösen Partnersuche über das Internet ein wenig ab, bis diese Online-Kontaktbörsen kostenpflichtig wurden, was dann den Effekt der Seriosität hatte, aber dafür die jungen Leute abschreckte. Wie aus dem Nichts kam es dann auf die Deutschen zu. Was sich in Amerika unter dem Namen Facebook schon längst etabliert hatte, wurde hier unter dem Namen StudiVZ eingeführt.
Ich bin mal, wer kennt wen, ich bin auch beim StudiVZ.
StudiVZ ist das Vorzeigebeispiel, wenn es um soziale Netzwerke im Internet geht. Wie der Name schon sagt, soll es ursprünglich ein soziales Netzwerk für Studierende sein. Deswegen StudiVZ, StudentenVZ. So eine Art geschlossene Gesellschaft im Internet. Denn ein großer Unterschied zu den bisherigen sozialen Netzwerken ist, Profile anderer können nur eingesehen werden, wenn man selber angemeldet oder eingeloggt ist. Das Prinzip ist simpel und altbekannt. Man meldet sich an und bekommt eine Seite zur Verfügung, auf der man sich selbst profilieren kann. Im Falle von StudiVZ ist zum Beispiel die Angabe von Universität und Studiengang Pflicht. Weitere übliche Angaben sind Kontaktdaten, Interessen, Hobbys oder besuchte Lehrveranstaltungen. Danach kann man Freunde oder alte Bekannte im Netzwerk suchen. Man kann diese zur Freundeliste hinzufügen oder mit ihnen schreiben.
Erstmal, dass ich die Möglichkeit habe, Leute, die nicht in meinem direkten Umfeld sind, irgendwie zu kontaktieren. Oder die Leute, zu denen ich Kontakt aufnehmen will, Informationen irgendwie geben kann, die wichtig sind.
Man kann seinem eigenen Profil auch ein bisschen Farbe geben, und zwar indem man Bilder von sich selber hochlädt und der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei geht es in solchen sozialen Netzwerken oftmals um Sehen und Gesehen werden. Und frei nach dem Motto, wenn ich mich schon vorstelle, dann gleich richtig. Von der bestmöglichen Seite am besten. Bilder vom letzten Urlaub im Bikini oder ein passendes Zitat, das zum Charakter passt. Wie zum Beispiel, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Und wer dabei sein will, der tritt gleich einer Gruppe bei, wie das bei Studenten nun mal so üblich ist. Zugehörigkeit ist das A und O. Am besten tritt man einer Gruppe bei, die gleich den eigenen Charakter widerspiegelt. Wie zum Beispiel, hacke dicht und Spaß dabei. Oder, wer Sex für das Größte hält, war noch nie richtig kacken. Wenig Worte, aber aussagekräftig. Dass Personalchefs, Verwandte oder gar die eigenen Eltern mal auf der Seite vorbeistöbern könnten, scheint keinen zu interessieren.
Ja, und wie man ja so deutlich festgestellt hat, gab es da schon Leute, die sind echt der Meinung, ja, die dürfen da doch gar nicht. Das ist mir nämlich zum Beispiel mal in der Tram passiert. Ich habe da ganz entspannt gesessen und habe da vor mich hin gewartet, bis ich natürlich am Ziel ankomme. Und da sitzt hinter mir in der Vierergruppe so einen, ich nenne es mal einen Trupp Schüler, die da ganz begeistert über ihre tollen Schüler-VZ-Erlebnisse erzählen. Und dann habe ich mich da mal eingemischt und habe mal freundlich gefragt, wie sie denn auf die Idee kämen, da gegenseitig sich ihre Spickgeheimnisse zu verraten. Was ist denn, wenn ein Lehrer mal gucken würde? weil dann wüssten ja die Lehrer, wie man am besten spickt. Ja, aber die Lehrer, die dürfen da doch gar nicht rein, war dann die Aussage von denen. Als ich dann gemeint habe, ja, wieso dürfen die denn da nicht rein, was soll denn das? Ja, das steht doch da am Anfang. Hier dürfen nur Schüler, keine Lehrer. Aha. Und wer kontrolliert das? Ja.
Ja, das finde ich eine sehr interessante Geschichte, weil man doch da auch mal sieht, wie sehr diese Leute, die das Zeug benutzt, diese Portale benutzen, sich quasi darauf verlassen, dass das alles ordentlich zugeht und alles so ist, wie es aussieht auf den ersten Blick. Im Prinzip würde ich das mal als blindes Vertrauen bezeichnen.
Tja, das ist wohl eindeutig. Aber da gab es wohl noch ein paar andere Hintergründe, die bei Medienradar, auf die Medienradar hingewiesen hat.
Von dem mache ich mir ja keine Sorgen. Erstens, ein Privatleben darf man haben und ich denke, gerade wenn man beim Radio arbeitet, ich mache das ja auch hauptberuflich, dann steht man eh relativ in der Öffentlichkeit und von daher kann man nicht alles verstecken und ja, von daher ist mir das relativ egal dann.
Nee, habe ich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich ja meinen Namen geändert habe. Aber ja, und sonst ist da auch nichts so Kritisches drin, denke ich, wo man denken könnte, mit der Person kann man nicht zusammenarbeiten oder so.
Was passiert denn eigentlich mit den Daten, die sorglos angegeben werden? Fragt sich das eigentlich einer?
Für den Fall hätte ich meine Daten einfach so weit anonymisiert, dass ich damit keine Schwierigkeiten mehr gehabt hätte.
Religion, politische Richtung, Lieblingsbücher, Lieblingszitate. Aus diesen ganzen Dingen kann man sich als Betrachter einer Profilseite schnell einen Eindruck über die profilierte Person machen. Mittlerweile hat es sich rumgesprochen, dass man sich während einer Bewerbungsphase entweder aus sozialen Netzwerken verabschieden sollte oder ganz genau darauf achtet, was man schreibt und vor allem, welche Bilder man von sich präsentiert.
Ja, und da gibt es ja zum Beispiel ein auch soziales Netzwerk, nämlich Xing. Xing ist quasi genau darauf ausgelegt, dass man da sich beruflich oder geschäftsmäßige Informationen sich mitteilt oder sich nachschlagen lässt, um damit angeben zu können, welche unterschiedlichen Erfahrungen man denn schon gesammelt hat.
Für den Fall hätte ich meine Daten einfach so weit anonymisiert, dass ich damit keine Schwierigkeiten mehr gehabt hätte.
Bilder vom letzten Saufgelage oder sonstige Orgien kommen beim Arbeitgeber nicht gut. Noch hinzu kommt, dass es üblich ist, bei heutigen sozialen Netzwerken im Internet, wie Wer kennt wen, Lokalisten oder eben StudiVZ, seinen vollständigen Namen anzugeben. Man will ja auch gefunden werden.
Vorher hatte ich meinen richtigen Namen drin.
Das hat sich seit Anfang dieses Jahres ein wenig geändert. Unlängst ist die Werbebranche auf dieses neuartige soziale Netzwerk aufmerksam geworden. Der Boom war nicht zu übersehen. Viele User sind sogar in mehreren Netzwerken vertreten.
Ich bin bei Wer kennt wen, ich bin auch beim StudiVZ.
StudiVZ, MySpace zum Beispiel.
MySpace im Prinzip im weitesten Sinne auch. So Geschichten halt, ne?
Anfang 2008 hat StudiVZ neue AGB aufgesetzt. Die Zustimmung der AGB und der Datenschutzerklärung war Grundvoraussetzung dafür, dass du Mitglied bei StudiVZ bleiben durftest. Es wurde mit Rausschmiss gedroht, wenn die neue AGB und die Datenschutzregelung ignoriert werden sollte.
Ja, ich habe die am Anfang noch weggeklickt und dann irgendwann akzeptiert, mich dann abgemeldet.
Trotz der nicht ganz transparenten neuen Datenbestimmung blieben nach einigen Wochen der Proteste die meisten Leute dem sozialen Netzwerk StudiVZ erhalten.
Ja, es ist halt, wenn man Leute getroffen hat, die man schon seit Jahren nicht gesehen hat, dann will man den Kontakt halt beibehalten.
Und bisher hatte sich auch keiner Gedanken gemacht, was denn nun mit den Daten passiert. Vielleicht werden diese ja an Dritte weiterverkauft. Ende 2006 ist es sogar jemandem gelungen, die Daten von 1 Million Nutzern zu crawlen, zu Deutsch abzugreifen und diese dann auszuwerten und online zu stellen. StudiVZ versichert, und so steht es auch in ihren AGB, dass die Nutzerdaten nur für Ermittlungszwecke der Strafverfolgungsbehörden gespeichert werden. Das muss so sein, weil StudiVZ dem Telemediengesetz unterliegt. Und hierzu muss der Nutzer sein Okay geben. Und das haben nach Angaben von StudiVZ-Chef Rieke ca. 90% der User Anfang dieses Jahres getan. Nach den Änderungen der AGB Anfang des Jahres sind angeblich nur ein kleiner Prozentsatz der User abgesprungen.
Ja, soviel ich weiß, geht es darum, dass eigentlich die Informationen, die über mich im Internet sind, dass die auch benutzt werden können.
Ich habe es nicht gelesen, nein.
Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich habe grob drüber geguckt, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Das ist auch schon ein bisschen her jetzt.
Besonders umstritten war, dass der Plattformbetreiber ohne große Erklärung auch die Erlaubnis einholen wollte, den Mitgliedern Werbung per SMS oder Instant Messaging zu schicken und die Angebote insgesamt stärker auf die persönlichen Interessen des einzelnen Users zuzuschneiden. Das kann man mittlerweile unterdrücken, auch wenn die Funktion dafür etwas versteckt ist. Nach wie vor sollen sich die Mitglieder mit der Anerkennung der AGB aber damit einverstanden erklären, dass StudiVZ personenbezogene Daten für zielgerechte Werbung nutzen darf.
Nee, egal, das ist mir nicht. Also ich finde es halt schade, weil ich am Anfang wirklich das Gefühl hatte, dass es wirklich ein Netzwerk allein für die Leute, die da drinne sind und nicht für irgendwelche kommerziellen Zwecke. Deswegen fände ich es schade, wenn es so laufen würde, weil dann würde ich mich nicht mehr einfach wie in einer so Community fühlen, sondern wieder nur so in der Werbescheiße drin.
Was passiert denn nun mit den Daten? Wissen das die meisten überhaupt? Der Seitenbetreiber versichert, dass persönliche Daten nie an Dritte weiterverkauft wurden. Also E-Mail-Adressen werden nicht verkauft. Was denken die User darüber?
Ja, eigentlich schon, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mehr Spams und so bekomme. Per E-Mail schon. Also ich glaube, ich habe schon mehr Werbung gekriegt.
Bisher noch nichts bekommen.
Das Fazit ist, soziale Netzwerke im Internet boomen zurzeit wie noch nie. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Trotz nicht ganz transparenter AGB und Datenschutzerklärung steigt die Zahl der Nutzer täglich. Im Vordergrund liegt die Kommunikation mit Freunden oder alten Bekannten. Vereinzelt finden sich Widersacher dieser Bewegung, die unlängst Konsequenzen gezogen haben und die Gemeinde verlassen.
Nicht mehr, ich war bei StudiVZ angemeldet, habe mich dann aber irgendwann abgemeldet.
Die, die da geblieben sind, sind sich möglichem Missbrauch der eigenen Daten bewusst, aber sehen das Ganze nicht so wild. Augen zu und durch heißt das Motto. Wo das Ganze hinführt, bleibt abzuwarten.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr interessantes Motto, Augen zu und durch. Und wir haben ja da auch einen, wie ich finde, sehr interessanten Grund gehört, warum viele Leute nach der AGB-Änderung drin geblieben sind, nämlich einfach die Tatsache, dass man sonst den Anschluss verliert an bestimmte Teile des Lebens. Und in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, wer garantiert mir dann, dass sich die AGB nicht nochmal ändert? Und da gibt es nämlich keinen, der mir das garantiert, im Gegensatz zum Grundgesetz, wo es nämlich ein Gesetz gibt, dass man die ersten 19 Artikel nicht anrühren darf. Da darf keiner was dran ändern, jedenfalls nicht so direkt. Das hat man da nicht. Und wenn da entsprechend viele Leute drin sind, dann, ja, im Prinzip bleibt einem ja nichts anderes übrig, als da drin zu sein quasi heutzutage. So hat es sich jedenfalls jetzt für mich angehört. Und dadurch unterwirft man sich quasi einer, ja, eher nicht demokratischen Gesetzgebung.
Was ich da auch immer sehr faszinierend finde, ist dieses Argument, ja, da habe ich mal wieder Kontakt zu den Leuten von früher. Ja, warum bitte hast du denn den Kontakt mit den Leuten von früher verloren? Ich meine, du hattest einfach kein Thema mehr, worüber man sich unterhalten konnte. Da ist einfach jetzt kein Kontakt mehr, da ist nichts Relevantes mehr. Nur, dass man sich früher mal gekannt hatte, heißt jetzt nicht unbedingt, oh, cool, jetzt muss ich den immer noch kennen, jetzt muss ich mich immer noch mit der Person unterhalten. Es ist zwar ganz schön und lustig, auf 10-jährige Klassentreffen zu gehen und mal gemeinsam zusammen über die alten Zeiten referieren, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt ganz dringend da der ganzen Welt seine persönlichen Daten nachschmeißen muss, nur um eventuell mal einen Kindergartenteilnehmer zu finden, mit dem man früher gemeinsam im Kindergarten gewesen ist.
Ja, da gibt es ja auch dedizierte Seiten für, dass man alte Freunde wiederfinden kann. Wobei ich denke, das hast du schon angesprochen, dieses Problem kann man ganz einfach lösen, indem man das dezentral macht, dass zum Beispiel die Schulen Verzeichnisse führen oder was weiß ich, man halt einen in der Klasse findet, der mal alle Daten aufschreibt und dann, dass man sich nach normale Klassen treffen, die gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Und die dienen ja im Prinzip genau diesem Zweck.
Ja, jetzt wollen wir mal hören, was Medienradar heute Mittag noch sozusagen hatte.
Und die Frage ist, was ist eigentlich genau der Datenschutz? Welche Funktion hat der Datenschutz? Und vor allen Dingen, warum interessiert es so wenig Menschen, was mit ihren Daten passiert? Also es ist ja sehr offenkundig, hat man ja eben an deinem Beispiel gehört mit StudiVZ, dass es auch hier der angehenden Elite, sage ich jetzt mal, den Akademikern in Deutschland relativ egal ist, was sie eigentlich im Internet publizieren. Das wollen wir dann später noch ein wenig näher erörtern. Ja, und ist es momentan so, oder war schon immer so, Unternehmen und Behörden sammeln im Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung Unmengen an Daten über uns
unser Verhalten, unsere Vorlieben und Schwächen. Und wer kennt ihn natürlich nicht, den Fragebogen, bei dem Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße, Einkommen, Auto und viele weitere Daten erhoben werden. Unser Leben, unsere Biografie ist somit für manche Firmen und Behörden einfach nur noch ein Datensatz, mit dem man entsprechende Marketinganalysen oder auch Fahndungen machen kann. Das Verhalten wird dann anhand von Benutzerprofilen so exakt und detailliert protokolliert, dass die Menschen, die uns beobachten und unsere Vorlieben bald besser kennen als wir selbst. Also das wird dann schon kritisch.
Das ist richtig. Das bedeutet dann auch gleichzeitig, dass der Datenschutz, ich nehme an, nicht die Daten schützen soll, sondern eher die Personen, richtig?
Das ist genau richtig. Also darum geht es beim Datenschutz. Also nicht die Daten sollen geschützt werden, sondern die Person, auch wenn man durch den Begriff vielleicht ein bisschen irreführen lassen könnte. Ja, und das Schreckensszenario des totalen Überwachungsstaates rückt dem Anschein nach auch wirklich immer näher. Die Regierung will jetzt ein BKA-Gesetz verabschieden, das weitreichende Datensammlungen im Inland ermöglicht. Und es gibt ja in Deutschland diese Trennung zwischen den Geheimdiensten und zwischen der Polizei. Und mittlerweile sind wir so weit, dass das immer mehr verschwommen wird. Diese Grenzen sind nicht mehr klar. Die gehen mittlerweile fließend über. Und das BKA soll jetzt so eine Art Superbehörde werden mit einem riesigen Rechenzentrum, wo dann quasi über viele, viele Bürger entsprechende Daten gespeichert sind, die irgendwie vielleicht in ein Raster unterkommen. So, und ich mit meinem türkischen Nachnamen, werde vielleicht irgendwann auch mal da drin landen. Ich hoffe es natürlich nicht. Bin ein ordentlicher Bürger hier in Deutschland. Und parallel dazu haben natürlich auch die jüngsten Skandale zum Verkauf von Daten und Adressen zu einer neuen Gesetzesinitiative geführt, die vor kurzem debattiert und festgelegt wurde. Es wird jetzt bald einen Referentenentwurf geben und wahrscheinlich wird er auch noch dieses Jahr verabschiedet. Also ihr habt das ja vielleicht in den Medien mitbekommen, Gabriel, das bestimmt mitbekommen, dass da Daten im großen Stil verkauft worden sind. Und jetzt will man Regelungen zum Datenschutz verbessern.
Ja, meistens immer dann, wenn es schon zu spät ist. Ne?
Ja, das ist ja immer so, man erkennt den Regelungsbedarf nicht vorher, sondern nachher, obwohl ja gerade auch hier bei uns bei Radar die C-Radar-Jungs ja auch öfters darauf hinweisen, dass es wohl im Datenschutz einige Probleme gibt, aber die Frage ist halt, wer hört das und warum verhallt es? Naja, auf jeden Fall ist es schon ein bisschen paradox, denn wie passt das alles zusammen? Auf der einen Seite geben viele Menschen, wir haben es vorhin gehört, in sozialen Netzwerken wirklich hemmungslos im Internet ihre Daten preis, also sie veröffentlichen wirklich alles, ja, also die letzte Party, wie du schon gesagt hast, alles Mögliche. Und auf der anderen Seite aber beschweren sich dann natürlich zu Recht viele Menschen über unerwünschte Werbung und die aktuellen Ereignisse um die missbräuchliche Nutzung von personenbezogenen Daten. Also wie passt das alles zusammen? Ist ja schon irgendwie paradox, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so.
Ja, das bedeutet, das ist einfach, das hat damit zu tun, dass die Leute dafür kein Verständnis entwickelt haben. Also, wie ich in meinem Beitrag auch schon gesagt habe, wer mal auf der Seite jasni.de seinen Vor- und Nachnamen eingegeben hat, was ich auch letztens gemacht habe, hat mich echt gewundert, was mir diese personenbezogene Suchmaschine alles über mich erzählt hat. Ja, also da habe ich echt gestaunt. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, da musst du vorsichtiger sein, was du im Internet alles preisgibst von dir. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Menschen, die das auf jeden Fall gerne wollen, die das mit Absicht machen, weil sie vielleicht denken, dass sie eines Tages entdeckt werden oder berühmt werden.
Also jeder MySpace oder was?
MySpace oder StudiVZ, wenn du da siehst, wenn Mädels sich da irgendwie posend darstellen oder Jungs oberkörperfrei, ja, das ist dann schon vielleicht auch beabsichtigt, aber ich denke, dass die Mehrheit der Menschen das gar nicht will, gar keinen Bock drauf hat und trotzdem die Daten im Internet landen. Und wenn jemand Lust hat, eine Hetzkampagne gegen dich zu starten, ja, wird das wohl heutzutage nicht mehr so schwer sein, da Material dafür zu finden.
Ja, bei dem, was du gerade gesagt hast, eine Hetzkampagne, es gibt ja auch diese amerikanische Webseite rottenneighbor.com. Da kann man ja seine Nachbarn quasi anschwärzen und dann sagen, ob das ein guter Nachbar oder ein schlechter Nachbar ist. Und ich war im Zuge der Recherchen für diese Sendung, war ich dann auch mal auf dieser Seite gewesen. Und es gibt sogar für Darmstadt entsprechende Einträge. Ich meine, die meisten sind zwar irgendwelche Spaßeinträge, wo jetzt, was weiß ich, da steht irgendwie polnische Nutte und so ein Scheiß, also ganz komische Sachen. Und das X, was es gar nicht mehr gibt, das ist zum Beispiel als guter Nachbar dann hinterlegt, aber man könnte jetzt theoretisch, wenn ich dir jetzt böse wollte, könnte ich jetzt sagen, okay, der Gabriel, ich markiere jetzt mal dein Haus, das läuft in Zusammenarbeit mit Google Maps, ich markiere jetzt dein Haus und erzähle jetzt, dass du irgendwie ein Kinderschänder bist und dann steht es da drinne und dann hat man wirklich Probleme, auch diese Daten entsprechend wegzubekommen, also ein großes Problem vom Datenmissbrauch, da ja jeder irgendwelche fehlerhaften Daten auch preisgeben kann im Netz, die gar nicht so stimmen.
Ja, und ganz wichtig ist natürlich, wir wollen hier keinen natürlich anstiften, seinen Nachbarn jetzt zu markieren. Also bitte, Leute, tut das nicht, auch wenn ihr jetzt gerade alle am Schmunzeln seid und schon Gedanken geschmiedet habt, welchen Nachbarn ihr denn jetzt da markiert. Also bitte, bitte tut das nicht.
Ja, ihr würdet euch damit unter Umständen sogar strafbar machen. Genau. Deswegen also vorsichtig sein. Ja, okay, was ist jetzt eigentlich der Datenschutz? Also wir hatten ja schon gesagt, Datenschutz schützt nicht die Daten, in Anführungszeichen, sondern es schützt die Personen, über die Daten erhoben werden. Deswegen gibt es den Datenschutz. Und dieses Recht basiert auf einem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
Ja. Ja,
genau. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Die Frage ist, okay, was ist das jetzt? Also das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf der Webseite datenschutz.de haben die es folgendermaßen definiert. Ich zitiere, jeder hat das Recht zu wissen, wer was wann über ihn weiß. Also damit ist eigentlich alles gesagt. Es geht darum, dass entsprechend klar ist, welche Behörde oder wer entsprechende Daten über mich sammelt, wie diese Daten verwendet werden und was sonst noch mit diesen Daten passiert, also wo sie gespeichert werden, wo sie vielleicht auch hin übermittelt werden, gerade im Internet. Das sind alles relevante Informationen.
Und das Kontroverse daran ist ja, dass das eigentlich nicht der Fall ist, denn ich wette, dass hier nicht jeder weiß, wo seine Daten überall landen, ne?
Und das ist natürlich ein großes Problem. Da werden wir auch später noch ein Interview haben mit jemandem, der sich da damit sehr gut auskennt. Und also das ist auf jeden Fall ein grundsätzliches Problem, dass man eigentlich nicht weiß, auch ob jemand bestimmte Daten auch gelöscht hat. Weil wie will ich denn nachweisen, dass jemand die Daten gelöscht hat? Soll ich die gelöschte Daten zeigen? Geht natürlich nicht. Ist klar. Und in dem Zusammenhang wird es natürlich auch immer schwierig für einen selbst entsprechend das einzufordern, weil das Recht hat man. Ja, wie läuft das ab? Also es gibt eine Bundesebene und entsprechende Landesebenen. Also das heißt, es gibt einen Bundesdatenschutzbeauftragten und auch ein Bundesdatenschutzgesetz. Und wenn man sich in seinen, ja, also irgendwie bedroht fühlt und seine Daten missbraucht sieht, dann kann man sich auch an diese behördlichen Stellen wenden. Das Gleiche gibt es natürlich auch für die einzelnen Bundesländer. Gibt es dann sogenannte Landesdatenschutzgesetze und auch einen Beauftragten für den Datenschutz in Hessen. Und die ganzen Informationen bekommt man, wie gesagt, auf der Webseite datenschutz.de. Dort findet man auch die entsprechenden Ansprechpartner. Also falls ihr euch in irgendeiner Form missbraucht fühlt oder eure Daten missbraucht wurden, dann könnt ihr euch immer an diese Stellen wenden. Im Übrigen haben auch die Verbraucherzentralen, Verbraucherschutzzentralen, haben da auch Informationen darüber. Also es gibt
Ja, zu dem Thema, wollen denn die meisten Leute ihre Daten so offenbaren im Internet oder nicht? Da gibt es eine sehr interessante Theorie von Bruce Schneier, da werden wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen. Aber jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik und zwar von den Ärzten das Stück Westerland.
Sprang ich in die Spree. Wie oft mussten sie mich retten, damit ich nicht untergehe. Diese eine Liebe.
Ihr Landratten, auf nach Westerland, denn heute ist Tag like a Pirate Day. Heute ist traditionell ein Tag, wo man sprechen muss wie ein Pirat. Ha! Und jetzt Ahoi und immer eine steife Brise beim Klabautermann.
Verschiedene Rechte, die der Bürger hat in den einzelnen Datenschutzgesetzen. Zunächst einmal gibt es das Recht auf Benachrichtigung über die Datenerhebung. Das sagt im Prinzip einfach aus, dass man darüber benachrichtigt werden muss, wenn irgendwelche Daten erhoben werden. Das ist das eine. Dann das andere ist das Recht auf Auskunft. Also das heißt, man hat das Recht, wenn irgendwo Daten erhoben wurden, dann auch immer zu erfahren, ja, welche Daten wurden denn erhoben und wo wurden die, also an welche Stellen wurden die übermittelt und wo werden die gespeichert, für was werden die verwendet etc. etc. und vor allen Dingen auch, woher habt ihr die Daten eigentlich, also sofern ich da nicht eingewilligt habe. Ja, und dann hatten wir noch das Recht auf Berichtigung oder Sperrung oder entsprechend Löschung, je nachdem. Die Rechte hat man auch. Da gab es ja dann auch Urteile von der Telekom, dass dass die Telekom, die wollte irgendwas nicht rausgeben in Bezug auf Werbe-SMS, wer der Absender ist. Und der Bundesgerichtshof hat dann aber entschieden, dass die Telekom die Daten freigeben muss, denn man kann ja nicht einfach irgendjemanden eine SMS schicken, ohne eine Anbieterkennzeichnung zu machen und dann sich im Hinterher dann auf den Datenschutz zu berufen, obwohl man kommerzielle Zwecke verfolgt hat. Also das geht wiederum nicht. Also wie gesagt, man kann, wenn man feststellt, irgendwo sind Daten fälschlicherweise hinterlegt, dann hat man das Recht, die Daten auch berichtigen zu lassen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Adressen falsch sind und die so angegeben sind, dann hat man das Recht, dass man sagt, entweder hier, bitte löscht die Daten, wenn man die Möglichkeit dazu hat, oder man sagt, bitte ändert die Daten, dass sie korrekt sind. Und solange die Daten nicht korrekt sind, müssen die Daten auch gesperrt werden von der zuständigen Stelle. Und wenn man jetzt wirklich einen Nachteil dadurch hatte, als Beispiel jetzt dieses Rotten Neighbor, dann hat man auch Anspruch auf Schadenersatz. Also das heißt, man kann dann auch jemanden verklagen und natürlich kommt dann halt auch eventuell ein Streitwert an oder wie hoch der Schaden dann entsprechend war. Und da hat man dann auch die Möglichkeit, Schadensersatz zu fordern, sofern man damit überhaupt durchkommt, weil der Datenschutz ist natürlich immer so eine grenzwertige Sache teilweise. Okay, ja, also das so viel zum, welche Rechte hat der Bürger. Und jetzt machen wir nochmal ein Interview. Und zwar am Telefon haben wir jetzt den Erik Tews. Der ist Informatiker und Doktorand hier an der TU Darmstadt. Und sein Forschungsgebiet ist Kryptographie, also das heißt die Datenverschlüsselung. Und hallo Erik, grüß dich.
Hallo.
Servus. Die Frage direkt an dich, du bist der Experte. Wo siehst du eigentlich die größten Probleme des Datenschutzes im Internet konkret?
Ich denke, das größte Problem ist da drin, dass man halt nicht wirklich eine Übersicht mehr kriegt, wer halt eine seiner Daten kannte. Wer seine Daten hat. Also, ich meine, ihr habt das schon angesprochen, ich habe halt das Problem, ich stelle irgendwelche Daten ins Internet und dann hat die einfach jeder. Und sowas wie Löschung verlangen oder Korrektur verlangen, das kann ich halt effektiv nicht umsetzen. Also, dazu fehlen mir einfach die Möglichkeiten.
Okay. Und welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt konkret, um sich besser zu schützen?
Ja, es kommt darauf an, wogegen ich mich schützen will. Also einmal natürlich, wenn ich zum Beispiel an so einer Social-Networking-Seite mitmache, dann muss ich halt aufpassen, was ich da online stelle und muss halt so mal nachdenken, bevor ich irgendwelche Fotos hochlade, wo ich möglicherweise drauf bin, irgendwelchen Situationen, die vielleicht ein Personalchef oder irgendjemand ähnlicher Position ungünstig finde.
Okay.
Und das andere ist natürlich, wenn es jetzt darum geht, ich kommuniziere mit anderen Leuten und ich will halt mich wirklich davor schützen, dass irgendjemand diese Daten mitschneidet oder dass irgendwer diese Daten mitliest. Ich meine, was halt öfter mal vorkommt, ist, dass irgendjemand sein Notebook einschickt zur Reparatur oder es irgendwo verliert oder es wird ihm gestohlen oder ähnliches und dann sind da halt irgendwelche Daten auf der Festplatte, die man halt nicht in der Öffentlichkeit haben möchte. Da gibt es sehr gute Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen, dass man die Daten bei sich auf dem Notebook verschlüsselt oder auf dem Handy oder wo auch immer, wo man seine Daten mit hat.
Reicht das nicht, dass ich meine Daten einfach von der Festplatte lösche, wenn ich meinen Laptop irgendwo hinschicke?
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Du kannst natürlich die Daten löschen. Allerdings musst du natürlich aufpassen, wie du die Daten löscht. Also wenn du auf dem irgendwie so ein normales Betriebssystem hast und klickst dann deine Dateien an und klickst auf Löschen und erst danach noch den Papierkorb, dann reicht es in vielen Fällen nicht aus. Da kann man die auch noch rekonstruieren. Also musst du die Daten sicher löschen. Und dass du die Daten löscht, setzt natürlich voraus, du weißt Bescheid, dass da irgendwas passiert. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo auf Reisen bist und dann verschwindet halt einfach dein Laptop, dann hattest du natürlich nicht die Möglichkeit, vor die Daten zu löschen. Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du deinen Laptop zuklappst, irgendwie alle deine persönlichen Daten löschen.
Ja, Benny.
Okay, und also jetzt einfach mal ganz konkret die Frage, haben Datenschützer eigentlich kapituliert, also jetzt gerade zum Zeitalter des Internets, weil ich meine, bevor das Internet noch nicht so geboomt hat, war es relativ einfach, sage ich jetzt mal, Datenschutz auch wirklich zu gewährleisten. Aber jetzt, wo ja Daten quasi überall in ganz großem Maße gespeichert werden können und auch werden, ist es dann nicht irgendwie so ein zahnloser Tiger, so ein Datenschutzgesetz, der zwar schön ist und irgendwie die Massen beruhigen soll, aber faktisch gar nichts auswirken kann, also oder ausrichten kann?
Naja, also es kommt drauf an. Erstmal, die Datenschutzgesetze sind an sich theoretisch gut, nur das Problem ist halt, man müsste irgendwie einen besseren Weg finden, um die umzusetzen. Das heißt, Problem ist halt, ich werde irgendwie angerufen, irgendwie hat meine Telefonnummer und will mir irgendein Produkt aufschwatzen. Und normalerweise habe ich halt nicht so die Zeit und die Möglichkeiten, jetzt dem Ganzen nachzugehen, herausfinden, wo haben die meine Daten her, nachzufragen, nachzuhaken und das Ganze zurückzuverfolgen, sondern ich werde im Zweifelsfall einfach auflegen und mich irgendwie kurz drüber aufregen. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn solche Leute wie Datenschutzbeauftragte mehr Möglichkeiten kriegen, da ein bisschen initiativ tätig zu werden. Die Presse hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass es da durchaus Interesse gibt, wenn großen Telekommunikationsunternehmen mal die komplette Kundendatenbank abhanden kommt, dass es dann Leute gibt, die sich darum kümmern, das Ganze irgendwie nachzuverfolgen und da auch Strafen zu verhängen.
Ja, ich frage mich sowieso andauernd, wie die Leute an meine Telefonnummer praktisch drankommen, die rufen bei mir an und wollen mir irgendwelche SKL-Lose verkaufen und das ist mir wirklich gesagt ein Rätsel. Die meinen dann immer, ja, ich habe irgendwo bei einem Gewinnspiel mal mitgemacht, aber dabei stimmt das gar nicht. Also das ist mir sehr suspekt.
Ja, ansonsten bist du im Telefonbuch?
Ja.
Naja.
Aber das ist ja nicht erlaubt.
Ja gut, aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie ein großes Callcenter hast, nimmst halt einfach mal das Telefonbuch und telefonierst alle Nummern durch und erzählst dir, der nachhakt, das habe ich aus dem Gewinnspiel oder aus wie auch immer, dann wird das vermutlich einfach mal für dich fast keine Konsequenzen haben. Es sei denn, du entlässt mal irgendwie einen Mitarbeiter und der fängt dann an, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ah, das ist alles sehr interessant. Ja, Benny, ich glaube, die Zeit rennt, ne?
Die Zeit rennt, aber eine Frage hätte ich jetzt doch noch. Also ganz konkret nochmal die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, um sich irgendwie besser zu schützen? So, jetzt haben wir's.
Okay, ich gehe mal ganz detailliert auf zwei Sachen ein. Einmal, wenn es darum geht, ich will anonym im Internet unterwegs sein. Das heißt, ich will irgendwie Webseiten besuchen oder ich will auch in einem Forum irgendwas posten, ohne dass das Ganze zurückverfolgbar sein soll zu mir. Egal jetzt, wie der Angreifer aussieht, ob das jetzt irgendwie ein Unternehmen ist oder wie auch immer eine andere Behörde, die jetzt das Interesse daran hat, das zurückzuverfolgen. Da gibt es eine Software, die heißt Tor, beziehungsweise es gibt so verschiedene Softwarepakete, da ist Tor mit eingebaut. Eine Software ist zum Beispiel so ein Privacy-Dongle, das ist ein USB-Stick, da ist Tor bereits vorkonfiguriert drauf. Den stecke ich noch in meinen Windows-Laptop, klicke einmal drauf und dann habe ich einen fertig konfigurierten Webbrowser, mit dem ich anonym irgendwelche Seiten besuchen kann und niemand kann diese Spuren zu mir zurückverfolgen. Und das Zweite, was interessant ist, ist, wenn ich einen Laptop habe, auf dem jetzt ein Betriebssystem läuft wie Windows, dann gibt es eine Software namens TrueCrypt, die erlaubt es mir auch komplette Festplatten zu verschlüsseln, sodass ich immer dann, wenn ich einen Laptop hochfahre, Passwort eingeben muss und ohne das Passwort kommt niemand an die Daten.
Und ist das alles freie Software? Also kann man sich das einfach frei runterladen? Oder?
Beide Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe, die sind komplett freie Software. TrueCrypt ist halt irgendwie so ein Programm, das ist komplett kostenlos und auch mit Quellcode zu haben. Und was Tor angeht, das ist ebenfalls auch komplett frei kostenlos und dann hat man normalerweise noch 2-3 Programme darum. Zum Beispiel so ein Firefox-Webbrowser, mit dem man dann halt diese Seiten an sich anguckt. Und Tor steht nur im Hintergrund und sorgt dafür, dass diese Datenspuren verwischt werden.
Aber am besten ist es doch wahrscheinlich immer noch, wenn Daten einfach nicht erhoben werden, oder?
Genau, nur das habe ich nicht unter meiner Kontrolle. Aber wenn ich selber, beziehungsweise ich habe es teilweise nicht unter meiner Kontrolle. Das heißt, ich kann mir überlegen, ist es wirklich notwendig, die E-Mails von den letzten paar Jahren irgendwie ungesichert irgendwo rumliegen zu lassen? Oder kann ich nicht einfach besonders sensible Informationen einfach löschen, wenn ich sie nicht mehr brauche? Weil wenn sie gelöscht sind, dann kommt halt niemand mehr dran.
Okay, alles klar. Ja, dann danken wir auf jeden Fall schon mal für die Informationen. Ich denke, bei euch in der Sendung gibt es ja auch immer regelmäßig Informationen zum Thema Datenschutz und Security etc. Ja, auf jeden Fall danke, Erik, für das Interview. Bleibt bitte noch kurz dran.
Ja, hier kommt gerade noch eine aktuelle Meldung zum Thema Datenschutz oder besser gesagt zum nicht vorhandenen Datenschutz rein. Fefe auf seiner Homepage blog.fefe.de schreibt nämlich, dass es ein Urteil von dem Bundessozialgericht in Kassel gibt, nachdem Hartz-IV-Empfänger grundsätzlich ihre Kontoauszüge nach Aufforderung offenlegen müssen, um Arbeitslosengeld II zu erhalten. Ja, wir haben vorhin darüber geredet, dass Datenschutz nur in der Theorie existiert, aber ich denke mal, das ist so eine dieser Meldungen, die dann doch eher dafür spricht, dass der Datenschutz auch in der Theorie eher weniger existiert.
Wir verabschieden uns mal mit etwas bisschen rockigerem. Ich denke mal, die Informatiker unter euch haben sich gefreut, weil das hilft, um wach zu bleiben, das hilft, um weiterzucoden. So.
Ja, um die Zeit ist man ja auch noch nicht müde.
Ja, die die Koffein-Junkies unter uns, die kennen ja Schlaf nur als Koffeinmangelerscheinung. Okay, also um nochmal kurz zu referieren, was wir diese Sendung quasi so versucht haben, euch rüberzubringen. Wenn euch jemand nach dem Namen fragt, was antwortet ihr als erstes oder was denkt ihr als erstes? Darf der das überhaupt? Wofür braucht denn der das? Was soll denn das? Moment mal. Und wenn jemand deinen Namen kennt, dann müsst ihr fragen, wo hat er denn das her? Was soll denn das? Und was kann ich denn dagegen tun, dass mein Name so verteilt wird?
Ja, und in dem Zusammenhang sollte man auch immer dran denken, wie Goffer das vorhin schön aufgezeigt hat, wie viel Information man quasi gewinnen kann, wenn man nur scheinbar wenig Informationen hat. Wenn man diese Informationen zum Beispiel über einen längeren Zeitraum ansammelt oder mit anderen Informationen verknüpft. Und genau das kann man ja im Internet gut machen, beliebig Informationen verknüpfen und dadurch neue Informationen gewinnen.
Das ist ja genau das Problem. Die verlustlose Duplizierung der Daten ist halt ernsthaft schmerzhaft. Und was natürlich auch problematisch ist, ist, dass viele Firmen Daten gar nicht selber bearbeiten, sondern sie geben diese Daten als Paket in ausländische Hände und sagen, hey, kümmert euch mal drum, dass wir euch das hier geben und das da bekommen, und dann auf einmal werden die Daten in Arealen bearbeitet oder verarbeitet, wo die noch nie was von Datenschutz gehört haben. Und dann kann das auch mal passieren, dass es in falsche Hände gerät, und deswegen immer nachfragen, was ist mit meinen Daten passiert, wo sind meine Daten gerade, wie kann ich verhindern, dass meine Daten in die falschen Hände kommen. Und natürlich, bevor man überhaupt Daten bevor überhaupt irgendwelche Daten angefallen sind, vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich denn diese Daten überhaupt weitergeben wollte. Ja.
Ja, und zu dem Thema Datenvernetzung und Datenverknüpfung habe ich hier noch ein schönes Zitat aus Deus Ex, und zwar von einer AI, genannt Morpheus. Das Zitat lautet: "The need to be observed and understood was once satisfied by God. Now we can implement the same functionality with data mining algorithms." Ja, ich will das mal nicht weiter kommentieren, einfach mal so noch als kleinen Denkanstoß zum Schluss.
Und wenn ihr dann doch weitere Informationen in diesem Bereich haben wollt, gerade wie man ihr seine eigenen Daten schützt oder seine eigene Computer schützt oder wie man damit generell arbeitet, ihr könnt ja auf die Webseite des Chaos Computer Clubs gehen. Das ist ccc.de. Da sind sehr viele Informationen zu diesen Themen. Oder wenn ihr euch politisch engagieren wollt und hoffen wollt, dass nicht zu viele Daten angesammelt werden, dann ist der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung da der richtige Ansprechpartner, weil die versuchen, gegen Data Mining einzutreten. Wenn ihr aber einfach nur mal wissen wollt, worüber wir uns da eigentlich unterhalten haben und warum wir uns aufregen, ihr könnt uns natürlich auch persönlich sprechen, und zwar auf jedem Chaos-Treff, der immer dienstags in der Universität in Piloti ist.
Also TU Darmstadt, jeden Dienstag um 20 Uhr. Und wir haben auch eine eigene Homepage, die da lautet chaos-darmstadt.de.
Ja, und wenn natürlich noch irgendwelche anderen Fragen sind, dann kommt einfach vorbei.